gerade angeklungen. Ich bin aus der Gemeinde Heinebach und soll auch Grüße bestellen an eure Gemeinde. Und ja, ich wurde gefragt, ob ich kurzfristig einspringen kann und den Predigtdienst übernehmen. Ja, und so bin ich heute hier und habe hier eine Predigt vorbereitet, die zwar nicht ganz typisch in die Adventszeit passt, aber ich hoffe, dass euch das trotzdem ein Segen bringt, eine Erbauung und eine Hilfe im Wandeln und im Leben mit Gott. Ja, ich möchte mit euch ein Stück in den Kolosserbrief heute hineinschauen und ja, da so ein bisschen so einen Streifzug einmal durchmachen und dann eine Markierung, die möchte ich hervorheben oder die möchte ich hier heute setzen. Und um euch vielleicht kurz erstmal abzuholen, worum geht es im Kolosserbrief, einige thematische Hintergründe liefern. Was ist das Anliegen, worum geht es hier und was ist der Anlass dieses Briefes? Inhaltlich möchte ich das so formulieren, Paulus ist hier im Begriff, ein Bild zu zeichnen. Und zwar ist es ein Bild, das ist ein Porträt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und man denkt jetzt vielleicht, ja gut, klar, Paulus, der schreibt und redet ja sehr viel von Christus. Aber gerade in diesem Brief merkt man, wie es Paulus besonders darauf ankommt, die ganze Fülle in Christus zu zeigen und diese zu beleuchten. Und wo Paulus so diesen Brief schreibt und das Bild von Christus ausmalt und es immer klarer wird, dann merkt man, wie er anfängt, die Kolosser mit in dieses Bild hineinzuzeichnen. Ja, sie sind auch Teil in Christus und damit Teil dieser Fülle geworden. Und das scheint mir hier ganz wesentlich zu sein in diesem Brief. Auf der einen Seite wirklich die ganze Fülle in Christus zu zeigen und dann aber auch zu zeigen, dass das keine ferne Sache ist, sondern dass sie in Christus Teil dieser Fülle geworden sind. Was genau der Anlass ist, das wird aus meiner Sicht nicht ganz deutlich, weil Paulus ja nicht schreibt, ja, des und deswegen schreibe ich diesen Brief jetzt. Aber wir können den Anlass so ein bisschen zwischen den Zeilen herauslesen. Ich will es ja einfach so ausdrücken, Paulus scheint es darauf nicht ankommen lassen zu wollen, dass irgendwelche Einflüsse, welche es auch sein mögen, sie eben von dieser Einfalt in Christus irgendwie wegbewegen und sie irgendwas neben Christus stellen. Ja, Christus, der Heiland, der ist so absolut und so allumfassend und man braucht auf nichts anderes mehr zu schauen als auf ihn. Es gibt sozusagen gar keine Lehre im Leben des Gläubigen, aber auch für alle, die es werden wollen. Es gilt für alle Menschen. Es gibt keine Lehre, die Christus nicht ausfüllt. Das ist so die Botschaft. Und so soll ihr ganzes Leben von Christus her gedacht, von Christus verstanden und dann auch ihr ganzes Handeln daraus gelebt werden. Das heißt in anderen Worten, dass man beständig lernt, das Bild von Christus vor Augen zu führen, zu halten, es immer klarer zu sehen und dann lernt, dieses in das Leben hineinzuspiegeln, in das Leben hinein zu projizieren. Und ich denke, deswegen ist der Brief auch uns hinterlassen und er ist auch für uns ein sehr guter Wegweiser, was unser Denken, was unser Handeln anbelangt. Und zwar so, dass auch unser ganzes Bewusstsein ja von Christus gedeckt ist, unser Bewusstsein über uns selbst, aber auch über unser Umfeld und dass unser ganzes Handeln von ihm herrührt. Und da kann es sehr viele verschiedene Situationen geben. Du wirst vielleicht an der Arbeit angeschnauzt von deinem Vorgesetzten oder von einem Kollegen. Oder ich bin in eine Sünde hineingeraten. Ich leide Schmerzen, ich habe Angst oder ein lustvoller Gedanke springt mich an, irgendein Reiz springt mich an. Und so sehen wir, die Herausforderungen des Lebens und die Situationen, die können sehr vielfältig sein, aber die Antwort nicht. Jesus ist die Frage sozusagen auf alle unsere Antworten. Und so finden wir auch Sätze in diesem oder Verse in diesem Brief, wo Paulus schreibt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Er spricht dann zum Beispiel Lieder an und auch andere Formen. Und dann geht er ein paar Verse weiter und sagt dann, und jetzt tut alles, was er tut, im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, dass man das Bild vor Augen hat und dann lernt, das immer in seinen Alltag hinein zu projizieren. Und im Kapitel 2 beschreibt er, wie er ihr Verständnis bereichern will
von diesem Geheimnis Gottes, welches in Christus verborgen liegt. Und da hat er auch einiges zu sagen. Und ja, der Brief, der dient dazu, ihnen dieses Geheimnis so richtig zu enthüllen und zu entschlüsseln. Er will sie darüber belehren und in gewissem Sinne ist das deswegen auch einfach ein Lehrbrief. Aber nicht nur das. Das Bild, das er hier zeichnet von Jesus Christus oder dieser Brief, der hat auch einen Rahmen. Und zwar einen Gebetsrahmen. Und das ist das, worüber ich heute ein wenig mit euch sprechen möchte. Geistlicher Fortschritt für uns selber, aber auch für unsere Nächsten, hat nicht nur mit Belehrung zu tun, sondern auch sehr viel mit Gebet. Ich denke, das ist kein neuer Gedanke. Wir wissen, dass das Gebet sehr zentral und sehr wichtig im Leben des Christen, im Leben des Gläubigen ist. Und so soll das uns einfach wieder ein neuer Impuls sein, ein Impuls zum Gebet. Und ich kenne das, ich brauche immer wieder Auffrischungen, auch gerade in diesem Gebiet. Und ja, wir können uns auch selber fragen, wenn wir geistlichen Fortschritt erreichen wollen, worauf konzentrieren wir uns eigentlich? Wir können da zum Beispiel im Verhältnis Eltern-Kind denken, versuchen Sie eher mit viel Worten, mit viel gutem Zureden irgendeine Wirkung zu erzeugen? Oder auch bei dir selber, wenn du ein geistliches Problem erkennst oder geistlich wachsen willst, was tust du? Greifst du zu einem Buch oder gehst du eher auf die Knie? Es kann, ich weiß nicht, wie es ist, aber es kann sein, dass wir das Gebet manchmal Mühe haben, das Schritt halten zu lassen in unserem geistlichen Leben. Und jemand hat das mal so verglichen, auf der einen Seite das Wort Gottes, das Gebet, wie kann man das in Beziehung bringen? Und jemand hat es mal so ausgedrückt oder verglichen, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Nun, uns ist klar, wir brauchen beides. Um einatmen zu können, müssen wir regelmäßig ausatmen, sonst staut sich die alte Luft. Und ihr habt sicher schon mal vom Hyperventilieren gehört. Nun, was ist das Problem? Menschen bekommen Atemnot, nicht weil sie zu wenig einatmen, sondern weil sie zu viel einatmen. Und weil sie Atemnot bekommen, fangen sie immer mehr an zu atmen und die alte Luft staut sich. Und diesen Menschen muss man dann wieder helfen, dass sie in den richtigen Rhythmus kommen zwischen Ein- und Ausatmen. Ja, und vielleicht geht es das geistlich manchmal auch so. Und deswegen möchte ich ja euch und auch mir immer wieder große Lust und Verlangen und Freude zum Gebet machen. Und Gott gebe uns das auch heute mit dieser Predigt. Ja, wenn man den Brief jetzt etwas genauer unter diesem Gesichtspunkt des Gebets liest, dann merkt man, dass hier drei unterschiedliche Gruppen von Betern behandelt werden. Wir haben einmal Paulus und sein Team, dann haben wir als zweites die Kolosser oder die Adressaten dieses Briefes und dann haben wir als drittes auch noch den Epaphras. Und an diesen drei Punkten möchte ich mich heute entlanghangeln. Und ja, das erste Gebet, das finden wir im ersten Kapitel und das ist auch das Inhaltsreichste und da werden wir uns folglich auch deutlich am längsten aufhalten. Aber die anderen, die sollen uns auch als eine hilfreiche Ergänzung heute dienen. Den Bibeltext, den habe ich hier auf einer Folie mitgebracht. Ich werde auch versuchen, immer die Satzteile, über die ich gerade spreche, zu unterstreichen, einfach für euch als Hilfe, als Gedankenhilfe, wo ich mich gerade befinde. Ich hoffe, dass ich das synchron halten kann. Aber lesen wir uns den Text. Kapitel 1, Abvers 9 bis 12. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ja, dieses Gebet, das hat einiges über Gebetsinhalte zu sagen, nicht wahr? Und dazu kommen wir auch gleich, aber das Gebet zeigt uns auch einiges über Art und Weise und auch über den Stellenwert des Gebets im Leben des Paulus. Paulus beschreibt hier in den vorigen Versen zumindest, wie Epaphras sie von dem Glauben und der Liebe der Kolosser berichtet hat. Und dann sagt er hier, am eben diesem gleichen Tag fängt er an, für diese Gläubigen zu beten. Ich denke, das ist bezeichnend. Wohlgemerkt sagt er ja nicht, dass er sich gleich hinsetzt, um diesen Brief zu verfassen, um ihre Herzen zu stärken, sie zu ermutigen, sie zu belehren. Das alles hatte seinen Platz und darum haben wir auch diesen Brief heute in der Hand. Aber wo er von diesen Gläubigen hört, müssen sie unbedingt erst sozusagen vor dem Thron Gottes gebracht werden. Es ist für ihn dran zu beten und das ist das erste Signal hier. Ja, wir können uns die Situation in etwa so ausmalen. Epaphras, der besucht den Paulus in Rom, wo Paulus in Haft gehalten wird. Ja, wahrscheinlich ist Paulus nicht alleine, es sind andere Gläubige um ihn. Da sehen wir einmal, dass das Gebet in Wir-Form formuliert ist. Timotheus taucht gleich in den ersten Versen auf. Ja, und so ist es gut möglich, dass, wo Epaphras diesen Bericht fertig gegeben hat, dass sie stille geworden sind und zusammen gebetet haben für diese Gemeinde. Am nächsten Tag kommt vielleicht Aristarchus und Markus vorbei und sie beten wieder. Und den nächsten Tag kommt Jesus, genannt Justus, vorbei, Onesimus vielleicht oder Lukas und sie beten wieder für diese Gemeinde. Aus den Grüßen sehen wir, dass er hier einige Menschen und Mitarbeiter um sich hatte. Und so betont Paulus hier, vom ersten Tag an hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Er und einige andere Menschen und Beter sind hier involviert. Und interessant ist auch, dass Paulus hier auch mal erwähnt, dass er diese Geschwister gar nicht von Angesicht zu Angesicht persönlich kennt. Und dennoch brennt er für sie im Gebet und fängt gleich an und bleibt auch dabei. Aber dann ist ihm ja auch wichtig, über Gebetsinhalte zu sprechen. Und das darf auch uns ein Stück weit zu denken geben. Darum die Frage, was beten wir eigentlich? Segne alle Missionare, rette alle Menschen, schenke mir Gnade, hilf meinem Nächsten. Das Gebet hier, das ist recht detailreich und so können wir hier einiges an Gebetsstoff lernen. Das Gebet, das hat eine klare Stoßrichtung. Was ist Paulus wichtig, wenn Paulus betet? Paulus ist wichtig, dass sie mit dem Willen Gottes erfüllt sind. Das ist sein Hauptanliegen hier, das nennt er zuerst, dann nennt er den Zweck und den Sinn, das hinter diesem Gebetsanliegen steckt und dann reiht er noch gewisse Begleiterscheinungen hinzu zu diesem Hauptanliegen. Ja, schauen wir uns den Willen Gottes etwas näher an. Darüber möchte ich etwas mit euch nachdenken und zunächst einige grundsätzliche kurze Gedanken über den Willen Gottes weitergeben. Aus meiner Sicht enthält der Wille Gottes mindestens zwei Dinge. Da ist einmal das, was Gott selber vorhat. Gott ist ein großer Gott und deswegen hat er auch selber sehr viele Absichten, sehr viele Vorhaben. Und so hat Gott globale Dinge vor mit der Menschheit, mit der ganzen Welt und diese führt er auch aus. Aber da ist Gott auch im Kleinen aktiv. Er nimmt sich nicht aus den kleinen Dingen heraus und bleibt dort passiv und überlässt die Dinge sich selber. Nein, er hat auch mit den kleinen Dingen was vor. Mit dieser Gemeinde, mit deinem und mit meinem Leben. Und dann ist Gott auch ein sehr aktiver und auch leidenschaftlicher und auch eifernder Gott. Das sehen wir gerade im Alten Testament, wie Gott sehr energisch ist und sehr aktiv am Werk. Er hat was im Kleinen wie im Großen vor und das führt er auch mit seinem starken und mächtigen Arm ganz aktiv aus. Gott will auf der einen Seite was und weil er allmächtig ist, führt er das auch genauso aus. Aber dann ist da beim Willen auch das, was er von anderen getan haben will. Er hat auch da genaue Vorstellungen, was getan werden soll und was er von anderen erwartet. Gott ist so absolut und so überzeugt von dem Guten, dass er das selber sehr aktiv tut und dann auch will, dass die anderen Geschöpfe und Wesen genauso das Gute tun und das Gute auch wollen. Ich dachte da an Jakobus, an den Brief des Jakobus und an das erste Kapitel. Ihr könnt mit mir mit aufschlagen oder für euch aufschlagen, das erste Kapitel ab Vers 13. Das sind eigentlich recht bekannte Verse. aber die möchte ich hier an dieser Stelle anführen. Er schreibt in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Ich schließe daraus, dass Gott so absolut für das Gute ist, dass das Böse für ihn absolut reizlos ist. Er ist dafür komplett unempfänglich. Deswegen kann er dazu auch nicht versucht werden. Er selber ist so vollkommen, dass nichts anderes und vor allem nichts Böses irgendwie einen Reiz auf ihn ausüben könnte. Und weil er so sehr vollkommen und für das Gute ist, kann er auch gar keinen Gefallen daran haben, jemanden zum Bösen zu versuchen oder zum Bösen zu verleiten. Nun, die Frage bleibt, woher kommen dann diese ganzen Reize, die wir aus unserem Leben so gut kennen? Er geht dann weiter und sagt, es ist einfach, diese Dinge kommen von innen heraus, aus unseren sündigen Begierden, kommen diese Verlockungen zum Bösen und die uns dann auch ins Verderben hineinziehen wollen. Aber Gottes Wille, der ist nicht zum Bösen, sondern der ist zum Guten. Und dann bringt er es nochmal ganz deutlich auf den Punkt, ein paar Verse später, als wollte er einen Pflock einschlagen, der für alle Zeit feststeht. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir brauchen also vor dem Willen Gottes keine Scheu oder keine Angst haben. Die sündigen Begierden, die ziehen uns immer wieder runter ins Verderben hinein, aber der Wille Gottes, der führt aus dem Verderben heraus und in das Gute hinein. Viele Menschen, und uns ist das sicher auch nicht fremd, die empfinden den Willen Gottes als eine Last, in gewisser Weise als einengend. Ich möchte uns alle heute bestärken, den Willen Gottes nicht auf Distanz zu halten, denn es ist der Wille eines absoluten guten Gottes und der hat gute Absichten und sein Wille ist, genauso wie sein Wesen, ist gut. Und ja, weil sein Wesen gut ist, ist damit auch sein Wille so gut. Und deswegen macht es auch sehr viel aus, wenn wir mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt und befüllt sind. Wir merken, wie wichtig es letztendlich ist, dass wir richtig über den Willen Gottes denken. Denn wenn er und sein Wille so gut sind, dann sollten wir doch möglichst viel davon verstehen, oder? Dann sollten wir doch möglichst nahe dran sein. Und darum können wir auch verstehen, warum Paulus dieses Anliegen hier so weit nach vorne stellt und das sozusagen als sein Hauptanliegen hier präsentiert. Nun, wenn es hier darum geht, den Willen Gottes zu erkennen, wovon hier die Rede ist, in welche Richtungen denkt ihr da, wenn ihr das so hört? Um was geht es hier? Geht es darum, irgendwie einen Fahrplan zu entdecken oder zu verstehen? Geht es darum, dass man irgendwie so einen Entscheidungsbaum durchläuft, wo man verschiedene Iterationen durchläuft und dann hat man den Willen Gottes erkannt, verstanden? Interessant ist hier, dass er mehrere Worte benutzt, um dieses irgendwie zu beschreiben. Er spricht einmal von einer Fülle an Erkenntnis, dann ergänzt er es in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Warum eigentlich diese vielen Begriffe? Und wie stehen diese vor allem zueinander? Nun, wenn wir uns den Willen Gottes wie so ein Paket vorstellen, welche Fragen wollen wir an den Willen Gottes eigentlich stellen? Welche Fragen wollen wir beantwortet haben? Oder auch anders gefragt, was gibt es beim Willen Gottes eigentlich alles zu entdecken? Nun, welche Fragen wollen wir oft über den Willen Gottes beantwortet haben? Nun, häufig interessiert uns das Was, oder? Das treibt uns oft um und beschäftigt uns. Gerade wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann wollen wir am Willen Gottes verstehen, was sein Wille ist. Aber ist alles fein und super, wenn wir nur genug Kenntnis, genug Infos über den Willen Gottes haben? Zweifelsfrei gehört das dazu. Aber ich denke, wir dürfen hier nicht Halt machen. Wir brauchen nämlich auch Antworten auf das Wie. Wir brauchen auch diese Dimension des Willens Gottes. Im Englischen kennt man ja vielleicht das Wort Know-how. Das heißt Wissen wie. Und biblisch würde man vielleicht einfach dazu Weisheit sagen. Es geht ja darum, dass man das Wissen, das man erlangt hat, dass man es auch versteht, dieses zu ordnen, dieses in Verbindung zu bringen und auch wissen, wie man das konkret angeht und umsetzt. Es geht also um anwendbares Wissen, das auch zur Problemlösung beiträgt. Und so schreibt Paulus hier, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit. Denken wir aber noch einen Schritt weiter. Wenn wir wissen, was der Wille Gottes ist und auch, wie wir dieses Wissen anwenden, verstehen, welche Dimension würde euch fehlen? Was wäre, wenn ich das Wozu oder den Nutzen des Ganzen, den Nutzen, den Gewinn des Willens Gottes nicht verstehen würde? Es geht auch darum, es geht auch um unsere Überzeugungen, um unsere inneren eigenen Überzeugungen. Es geht nicht nur um richtig und falsch, sondern dass wir das, was wir tun, dass wir das auch von Herzen als gut ansehen. Ich denke, das Auge, das muss auch für diese Dimension geöffnet werden. Ja, man könnte wissen, was richtig ist und auch wissen, wie man das irgendwie angehen kann und es aber sehr widerwillig oder auch herzlos einfach abwickeln. Ich denke da als Beispiel an Jona. Ich denke, diese Geschichte, die kennen wir schon von klein auf. Jona wusste auf, im gewissen Sinne wusste er, was der Wille Gottes ist und er wusste auch im gewissen Sinne, wie er das umzusetzen hat, zumindest später. Aber wenn wir das Buch durchlesen, scheint es so, als ob Jona bis zum Ende nicht so richtig mit Überzeugung hinter diesem Auftrag gestanden hat. Er wusste was und er wusste auch wie, aber er war nicht überzeugt von diesem Auftrag. Etwas als gut zu erkennen und etwas auch gut zu finden, das ist nicht das Gleiche. Aber ich brauche gar nicht so weit auf Jona zu schauen. Ich kann in mein Leben schauen und ich bete, dass der Herr mich zu einem Überzeugungstäter macht. Jemand, der das Richtige weiß zu tun, weil er die Vortrefflichkeit dahinter erkannt hat. Ich stelle fest, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Wir hatten schon vorher, als wir grundsätzlich über den Willen Gottes nachgedacht haben, das kurz angeschnitten oder besprochen. Der Wille Gottes, der wird uns eine Mühsal bedeuten, wenn der Herr nicht unseren Sinn erleuchtet für die Schönheit des Willens Gottes. Und Paulus, der schnürt hier so ein ganzes Paket, wenn es um den Willen Gottes geht, wenn er von dem Willen Gottes spricht. Wir sollen mit vollständiger Erkenntnis darüber erfüllt sein, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Und es braucht wirklich geistlichen Durchblick oder auch Einsicht, dass wir wirklich Gefallen daran entwickeln, woran Gott gefallen hat. Und ja, wenn das geschieht, dann können wir auch sagen, so wie Jesus es einmal ausdrückt, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue und sein Werk vollbringe. Der Wille Gottes, der fängt dann an, mehr und mehr zu schmecken. Man lernt, die Gedanken Gottes zu denken und daran Gefallen zu finden, woran Gott Gefallen findet. Ja, aus diesen verschiedenen Worten, die ich hier benutze, scheint mir, dass Paulus nicht eindimensional über den Willen Gottes denkt. Und so muss unser Verständnis auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal, bereichert werden. Und alles zusammengenommen, wenn dieses Gebet in Erhörung kommt, dann wird uns das in eine tiefe Entschlossenheit führen und das wird uns sehr viel Schubkraft in unserem Leben geben. Ich möchte dieses Hauptanliegen hier schon an dieser Stelle zusammenfassen. Das ist noch nicht das Ende der Predigt, aber eigentlich ist das der Kern, was ich heute weitergeben möchte. Und ich möchte es versuchen, mit einfachen Worten wiederzugeben. Ich möchte auch die Jüngeren ansprechen, die Kinder ansprechen. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, was bei Gott gut ist und wenn ihr dann auch gut finden wollt, was bei Gott gut ist und wenn ihr auch wissen möchtet, wie ihr das Gute tun könnt, dann bittet Gott darum, dass er euch hilft, das zu verstehen. Und wenn ihr mit Gott im Gebet darüber gesprochen habt, dann betet das auch für eure Geschwister und dann auch für eure Eltern. Ich denke, darum geht es. Wir dürfen mit Gott über seinen Willen sprechen und ihn bitten, dass er uns in seinen guten Willen hineinführt. Und dann geht es hier aber weiter im Gebet, Vers 10. Da zeigt Paulus, wo dieses Hauptgebetsanliegen, wohin das resultiert, wohin das abzielt. Das Resultat wird sein oder soll sein, dass sie würdig dem Herrn wandeln. Sein Leben auf der einen Seite und unser Lebenswandel auf der anderen Seite, die sollen in Waage kommen, die sollen sich angleichen. Und dann heißt es ja auch, das Ganze, das soll zum Wohlgefallen dienen. Und ich denke, da ist in erster Linie Gott gemeint, weil er ist die höchste Instanz. Aber ich denke auch grundsätzlich, das soll zum allgemeinen Wohlgefallen, zur allgemeinen Freude dienen. In anderen Worten, soll unser Dasein Gott und auch anderen ein Lächeln bereiten. Das ist eigentlich eine große Sache, wenn wir denken, dass Jesus einmal von Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und jetzt dürfen wir ebenfalls ein Wohlgefallen für ihn sein, die wir von Natur aus eigentlich seine Feinde sind. Und wir dürfen ihm bildlich gesprochen ein Lächeln bereiten. Und darauf zielt dieses Gebet letztendlich ab. Und dann nennt er im Folgenden hier noch einige Begleiterscheinungen, so will ich es mal nennen, zu diesem Hauptanliegen, indem er noch weitere Punkte dazu gesellt. Und diese bewegen sich im gewissen Sinne in diesem Dunstkreis von diesem Hauptanliegen. Und dann haben wir 4 Punkte. Einmal sagt er, dass sie Fruchtbringende sind, dass sie in der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis Gottes Wachsende sind, dass sie Gekräftigte werden und dass sie Dankende sind. Ja, das erste, Fruchtbringende zu sein, das geht ein Stück weit natürlich mit dem Hauptanliegen einher. Es wird so kommen, wenn wir den Willen Gottes verstehen und immer verschieden, auf verschiedenen Ebenen, wie wir es besprochen haben, verstehen, dass daraus gute Früchte resultieren werden. Ich denke, das leuchtet auch ein. Wenn mein Sinn für Gottes Willen erleuchtet ist, dann wird sich das auch auf meinen Handel niederschlagen und das wird reichlich auch für andere sichtbar werden. Und auch das Zweite hier, das geht Hand in Hand mit dem Hauptanliegen. Wir können verstehen, dass, wie wir schon gesagt haben, dass der Wille Gottes und sein Wesen sehr stark miteinander verwoben sind. Und wenn ich den Willen Gottes verstanden habe, dann werde ich nicht weniger Gott selber auch kennengelernt haben. Ich tauche gleichzeitig in seine Gedanken hinein und lerne ihn kennen und erfahre dann auch gleichzeitig, wie er über die eine oder andere Sache denkt und wie er dazu steht. Und dann wird hier auch noch ein drittes dazu gestellt. Es geht darum, gestärkt zu werden mit Kraft. Nun, Kraft wofür eigentlich? Das steht hier gar nicht direkt drin. Und das ist vielleicht auch gut so, nicht, dass wir noch irgendwas ausklammern würden, wo wir sagen, dafür reicht dann aber die Kraft nicht oder das ist ausgenommen. Ich denke, es geht hier um all die Dinge, die unsere Seelen und unsere Körper müde machen. Da ist jemand vielleicht schon lange krank, da kämpft jemand mit Sünden, da ist jemand mutlos geworden oder da pflegt jemand schon lange einen Angehörigen oder da ist vielleicht auch der Dienst anstrengend geworden. In all solchen Situationen brauchen wir Kraft von Gott. Und er spricht hier von einer Kräftigung zum Ausharren und zu aller Langmut. Das zeigt mir, dass es hier nicht einfach mal um einen anstrengenden einzigen Tag geht. Es geht um Dinge, die vielleicht Tag ein, Tag aus an deinen Kräften zehren, wo vielleicht kein Ende in Sicht ist und die Tag ein, Tag aus da sind. Und hier braucht es Kraft zum Ausharren, zum Drunterbleiben, dass man weitermachen kann und Mut hat, weiter da dran zu bleiben. Und dann geht es ihm aber auch nicht nur darum, dass man einfach nur durchhält, sondern er sagt, das Ganze soll mit Freuden passieren. Und das kann letztendlich nur Gott schaffen. Wir können vielleicht noch die Zähne zusammenbeißen, aber dass man in dieser Bedrängnis, in dieser Kraftlosigkeit Freude gewinnen kann, das kann nur Gott schaffen. Besonders dann, wenn es sehr langatmig wird, dass man dann mit Freude ausharren kann. Ja, und was tut Paulus dafür? Er bittet Gott darum, immer und immer wieder. Und das sollten wir auch tun, ganz einfach ihm all die müden Seelen bringen, sei es unsere eigene oder derer, die wir kennen. Das Letzte, was hier noch in dieser Viererliste genannt wird, das ist der Dank. Dank und Geschenk, die bilden in gewisser Weise so ein Wortpaar, nicht wahr? Wer dankt, der wurde beschenkt. Und wer nicht beschenkt wurde, der hat eigentlich auch gar keinen Grund zum Danken. Und je wertvoller das Geschenk in meinen Augen ist, desto größer wird natürlich auch der Dank ausfallen. Und so erinnert Paulus sie in diesem Zusammenhang, dass Gott sie tauglich gemacht hat zum Erbteil am Licht. Es ist Gottes Gabe gewesen, dass sie Anteil bekommen haben an seiner Welt. Das Wort fähig, tauglich oder tüchtig, je nach Übersetzung, das geht in unserer Sprache vielleicht auch etwas unter. Die Bedeutung ist, dass Gott passend gemacht hat für sein Reich. Er hat für die Qualifizierung oder für die Eignung gesorgt und es ist ein Geschenk, das durch Christus gegeben wird und auch durch Christus angenommen wird. In ihm haben wir die Erlösung der Sünden, wie wir einige Verse später lesen. Wir können das ganz persönlich annehmen, indem wir mit all unseren Sünden uns an ihn wenden, an Gott wenden, an den Geber wenden. In Jesaja 45, 22 spricht Gott: Wendet euch zu mir und werdet gerettet, ihr alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner. Und dann geht es auch darum, dieses Geschenk auszupacken, es zu genießen, es zu entdecken, dass wir wirklich von Herzen Dankende sind. Und dafür betet Paulus hier. Ja, hier endet das Gebet im gewissen Sinne. Ohne Amen leitet Paulus direkt über und zu diesem Geschenk und die Gnade, die in Christus gegeben ist, und führt das weiter aus, beschreibt den Geschenkgeber. Aber wir wollen uns hier jetzt noch an der Stelle kurz die anderen beiden Gebete anschauen, die wir hier auch in diesem Brief noch finden. Und als zweites haben wir die Empfänger. Und das finden wir im Kapitel 4. Wir springen zum Kapitel 4 auf die Verse 2 bis 4. Und hier ermahnt oder schreibt Paulus an die Leser: Seid beharrlich im Gebet und seid wachsam darin mit Danken. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu sagen, weswegen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Auch in diesen Versen wird wieder einmal die Art des Gebets betont und dann auch als nächstes über Inhalt des Gebets gesprochen. Und hier wird auch wieder die Notwendigkeit des Gebets deutlich. Er sagt, seid beharrlich dabei, darin. Seid beharrlich, bleibt dran und haltet daran fest. Also es ist eine notwendige Sache, bleibt da dran. Und in anderen Worten, besprich dich viel mit Gott. Danke ihm, rede mit ihm, bitte ihn. Lass das Gebet Teil deines Alltags sein. Und dann scheint mir auch einfach aus diesen Worten klar zu sein, dass man in das Gebet nicht einfach so hineinrutscht. Es gilt zu wachen, so heißt es hier in dem Text. Das heißt, dass wir dem Gebet auch diese notwendige Aufmerksamkeit widmen und auch bewusst unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration darauf lenken. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es: Seid aber nüchtern und besonnen zum Gebet. Ich denke, das geht in die gleiche Richtung und das zeigt mir wieder, dass man ins Gebetsleben nicht einfach so hineinrutscht. Das muss sich immer und immer wieder vorgenommen werden und es muss eine gewisse Aufmerksamkeit in unserem Leben bekommen. Und ja, dann sagt Paulus weiter: Wenn ihr dann diesen intensiven Umgang mit Gott pflegt, dann denkt auch an uns. Er ist nämlich von Gott bestimmt, dieses Geheimnis, wie wir schon gesagt haben, dieses Bild von Christus zu enthüllen und der ganzen Welt zu präsentieren. Und da ist er auch sehr fleißig dabei. Aber hier betont er dann als Gebetsinhalt: Betet auch für uns, dass wir eine offene Tür haben, aber dass wir auch wissen, wie wir das richtig an den Mann bringen können. Und das zeigt mir auch, dass er und auch sein Team, dass die nicht auf einer Himmelswolke schweben. Mehrmals erwähnt in seinen Briefen, wo er sagt: Betet für uns. Und hieraus wird auch deutlich, obwohl er so ein Mann Gottes ist und auch ein Mann des Gebets ist, kann er selber alleine die Hilfe Gottes nicht nach Belieben aktivieren. Er sitzt letztendlich auch nicht am Hebel des Gebets, wo er die Hilfe Gottes selber steuern und aktivieren kann. Er braucht auch die Gebete der anderen, um Gottes Gegenwart, Gottes Hilfe zu erleben. Und dann haben wir hier noch das dritte Gebet, und das ist das Gebet des Epaphras. Und das ist auch im vierten Kapitel, einige Verse später, Verse 12 und 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein leibeigener Knecht Christi, der alle Zeit für euch in Gebeten ringt, damit ihr steht als Reife und Vervollständigte in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er viel Eifer für euch hat und für die in Laodikea und die in Hierapolis. Und hier haben wir wieder so eine Lichtgestalt des Gebets beschrieben. Epaphras, den hatten wir ja vorher schon kurz erwähnt. Er ist wohl der Pionier dieser Gemeinde. Und Paulus erwähnt auch in dem Brief, dass Epaphras sie im Evangelium unterrichtet hat. Und er ist wohl eine Art Vorsteher dieser Gemeinde gewesen. Aus welchen Gründen auch immer ist er dann aufgebrochen zu Paulus, um sich zu seiner Gefangenschaft zu gesellen und ein Stück weit sein Mitgefangener zu sein. Und hier beschreibt Paulus ihn als so einen richtigen Kämpfer vor dem Herrn. Und solche braucht es in der Gemeinde, nicht wahr? Interessant ist wieder, was er hier betet. Im Grunde ist es so ziemlich das, was wir schon ausführlicher bei Paulus gesehen haben. Er betet auch, dass sie reif und überzeugt oder auch vervollständigt im Willen Gottes stehen. Wir haben hier also in diesem Brief zwei Männer Gottes, und die uns hier beschrieben werden, denen es ganz besonders wichtig ist, dass sie mit dem Willen Gottes komplett erfüllt sind, dass sie ihn in allen Dimensionen verstehen und dass sie lernen, darin einzutauchen und darin zu leben. Und ich denke, das darf auch unsere Gebete leiten, wenn wir für uns und füreinander beten. Ich möchte das Ganze abrunden, die Predigt. Wir haben hier in diesem Brief verschiedene Gruppen von Betern gesehen und beschrieben. Da ist einmal Paulus und sein Missionsteam, da ist einmal eine Gemeinde, die Paulus gar nicht persönlich kennt, und dann ist da ein Vorsteher, der Epaphras, eben dieser Gemeinde. Und sie sind im Gebet miteinander verbunden und sollen oder beten füreinander. Und das möchte ich uns hier heute mitgeben. Gebet ist keine Sache für eine geistliche Elite. Die Ältesten, die beten für die Mitglieder, und die Mitglieder beten für die Ältesten. Eltern beten für die Kinder und Kinder beten genauso auch für die Eltern. Die Alten für die Jungen und die Jungen für die Alten. Alle sollen im Gebet verbunden sein und sollen beharrlich beten, im Gebet verbleiben. Nun, wie können wir das ganz konkret angehen? Wie können wir hier nächste Schritte gehen? Für morgen, für übermorgen? Oft muss man einfach neu damit anfangen. Ich kenne das so gut, dass man gerade auf diesem Gebiet schnell träge wird. Und deswegen schau dich zum Beispiel einfach um nach Personen, die Gott dir aufs Herz legt, für die du diese nächste Woche beten möchtest. Und ja, lass uns das auch nicht zu kompliziert machen, daraus keine Wissenschaft machen. Einfach, dass wir füreinander beten. Und wenn du diese Woche für sie gebetet hast, dann bete auch die nächste und dann die übernächste. Und dann heißt es vielleicht auch irgendwann, von diesem ersten Tag an habe ich angefangen und höre nicht auf, für diese und diese Person einfach zu beten. Ja, und manchmal muss man auch einfach dranbleiben. Da, wo man betet, neuen Mut fassen und sagen, ja, ich bleibe weiterhin dran. Und natürlich dürfen wir gerade um diese Dinge auch für uns selber beten. Da, wo wir diesen Mangel in unserem Leben erkennen, dass Gott uns immer wieder in diesen guten, seinen guten Willen hineinführt. Und ja, Gott gebe uns einfach neu diesen Eifer und diese Ausdauer und auch diese Freude zum Gebet. Amen.